miteinander den Herr Jesus mit seinen Jüngern ganz einen kurzen Moment begleiten und wir schlagen dazu auf Markus 9 und lesen Vers 1 bis 8. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia und Mose, die redeten mit Jesus. Und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, hier ist gut, dass wir hier sind. Lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Da kam eine Wolke, die überschattete sie, und aus der Wolke kam die Stimme, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Der Herr Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und sie haben manches erlebt an seiner Seite. Sie durften miterleben und mitsehen, wenn er in dieser öden Gegend Tausende von Menschen gespissen hat mit 5 Brötchen und 2 Fischen. Sie durften miterleben, wenn er bei dieser Phönizierin ihre besessene Tochter freigemacht hat, wenn er Taubstummen geheilt hat und auch wenn er die Hände auf einen Blinden gelegt hat und der Blinde sehen worden ist. Einfach um ein paar Beispiele aufzuzeigen. Und das hat bei den Jüngern und bei den Zuhörern, beim Volk, hat das bewirkt, dass sie eigentlich haben gedacht, jetzt kommt die messianische Heilszeit. Jetzt ist die abgebrochen und er wird da träumen zum Land auswerfen und wird sein Reich da aufbauen. Und darum hat er ihnen im Kapitel vorher, im 8. Kapitel, in Markus 8, hat er ihnen ganz kurz das erste Mal einen Blick tun in das, was auf ihn wartet. Er hat dort gesagt ihnen, er werde verraten werden, er werde leiden und sterben und am 3. Tag auferstehen. Und irgendwie ist das diesen Jüngern, das ist ihnen Querie. Das haben sie so nicht so mitnehmen und mitgenommen. Und jetzt sagt er da am Schluss vom 8. Kapitel, sagt er auch, dass die Herrlichkeit vom Vater mit den Engeln dann wieder wird erscheinen. Das ist dann wieder wie Balsam gewesen auf ihr Gemüt, ganz eine andere Perspektive. Und jetzt im 9. Kapitel, im 1. Vers, tut er sagen, dass von denen, die jetzt hier zusammen sind, nicht alle werden sterben, bis Einzelne etwas vom Reich Gottes oder das Reich Gottes werden gesehen haben. Und das hat auch bei ihnen wieder die Hoffnungen geweckt. Ja, jetzt kommt es dann gleich. Also, sie sind da in einem Spannungsfeld drin gewesen. Der Herr Jesus hat ihnen ein Spannungsfeld zugemutet. Und auch wir sind in der Nachfolge von ihm, sind wir immer wieder in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite haben wir wunderbare Verheißungen, fürchte dich nicht und so weiter, ich könnte da manche aufzählen. Und auf der anderen Seite ist der Alltag immer wieder anders. Auf einmal sind wir von Situationen, die einfach ganz anders sind, die uns ankommen und wo wir das Gefühl haben, schaut er nicht mehr, ist er nicht mehr dabei, ist er überhaupt nie mehr und so weiter. Und das war bei den Jüngern gleich gewesen. Und jetzt kommt da noch mal etwas, und das gefällt mir auch, es beeindruckt mich. Er tut da eine Scheidung machen. Er pickt 3 von diesen Jüngern raus und sagt zu ihnen, wir gehen jetzt auf den Hocker oder auf den Berg anbeten. Jetzt, ich weiss nicht, ob ich lieber bei diesen 9 wäre geblieben oder bei diesen 3 wäre gewesen. Wenn ich den Berg Tabor nehme, dann ist das eine höhere Differenz vom See Genezareth auf dem Berg, der 580 Meter hoch ist, ist das gleich ungefähr fast 800 Meter Höhendifferenz. Und die jüdischen Übersetzer sagen, das sei der Hermon gewesen. Da wäre es dann wesentlich mehr. Ich will jetzt da nicht auf Diskussion eingehen. Mir spielt das nicht so eine Rolle. Ich will einfach da zeigen, der Herr Jesus hat geführt. Er hat den einen gesagt, ihr bleibt da, und den anderen hat er gesagt, ihr kommt mit. Das ist nicht verglichen worden, das ist nicht austauscht worden, es ist nicht gewählt worden. Er hat gesagt, wer wo ist und wer was macht. Und es ist noch bis heute immer wieder so, dass Gott eigentlich auch in unserem Leben will Segen haben. Er ist der König über unser Leben. Er will bestimmen, was wir wann und wie und wo machen. Die Frage ist einfach, hören wir oder hören wir nicht? Gehen wir auf sein Wort ein oder gehen wir nicht auf sein Wort ein? Also mir gefällt es, wie er da sagt im Vers 2, er führte sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Er hat sie zu der Betriebsamkeit ausgenommen, zu der Hektik ausgenommen und ist mit ihnen einfach in die Stille aufgegangen, auf den Berg. Und wenn er allein einmal auf einem Berg oben war, wo kein Licht erscheint, dann sehen die dort den Nachthimmel viel schöner. Weil dann haben sie nicht Licht, irdisches Licht, wo das Licht dämpft, das dort oben ist. Dann kommen die Sterne und all das viel schöner zum Tragen. Und von dem her gesehen, denke ich, ist das für die Jünger, nachdem sie die Hunderte von Meter Steigung erklommen haben, ist das für sie ein schöner Moment gewesen. Wir wissen zwar die Zeit nicht, aber ich nehme an, es ist gegen den Abend gegangen, es war Abend, als sie oben waren, weil oben sind sie erst am anderen Morgen. Das sehen wir aus dem Lukas-Evangelium, kommt das vor, dass sie erst am anderen Tag oben sind. Wie ist es bei uns heute, wenn er auch uns in die Stille führen will, wie macht er das? Er hat auch bei uns noch Möglichkeiten. Manchmal macht er es mit einer Krankheit, manchmal macht er es mit einem Unfall, manchmal macht er es auf eine andere Art. Und dann, gerade bei diesen Psychen, die wir hier machen, kommen wir etwa die Frage über, mit was habe ich das verdient? Ist das korrekt? Und ich muss sagen, das ist völlig eine falsche Fragestellung. Bei einem Gläubigen sowieso. Wenn er uns ein bisschen nebenausnehmen will, zum Verkehr ausnehmen, wenn er uns Momente von der Ruhe geben und von der Stille, dann gefällt mir die Hosea-Stelle viel besser. Sein Volk, das von ihm abgefallen ist, das Hurerei getrieben hat und so weiter, sagt er im Hosea 2, für mich sehr schön und eindrücklich, darum siehe, ich will sie, also Israel, locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und das Tal Achor zur Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen sollen, wie in den Tagen ihrer Jugend, wie am Tage, als sie aus dem Lande Ägypten zogen. Hosea 2, 16 und 17. Also da sehen wir, Gott hat ganz eine andere Perspektive. Wenn er uns zum Verkehr ausnimmt, wenn er uns in die Stille führt, wenn er uns neben rausnimmt, ist es zum freundlich mit ihnen reden und uns etwas wieder zurückgeben, wo uns vielleicht verloren gegangen ist. Wenn er sagt, die Weinberge will er ihnen zurückgeben, der Wüste. Der Weinberg ist das Bild der Freude im Alten Testament. Das heisst, er will dir deine Freude wieder zurückgeben, wo du in den ersten Tagen nach der Bekehrung hast, wo es dich fast verblasen hat. Du hast allen erzählen wollen, dass du dein Leben dem Herrn Jesus übergeben hast. Und heute hast du den Weg Menschenfurcht, dass du sagst, ja, die Gelegenheit war nicht gut, ich konnte nichts sagen können. Und dort will er uns deine Freude wieder geben, will dich einfach weiterführen, näher am Ziel entgegen. Wir sind Knechten und Mägde von ihm. Und wenn uns der Meister ruft, wenn er uns etwas sagen oder etwas zeigen will, dann wollen wir ein Ja haben und wir wollen mit ihm gehen, wir wollen mit ihm unterwegs sein. Wenn ich ein paar Beispiele nehme, ohne darauf einzugehen, Mose, ein Jakob, ein Josef, ein Daniel und jetzt könnte ich drehen, weitermachen ins Neue Testament. Das sind alles Menschen, die er einen Moment hat, zum Verkehr ausgenommen hat, die er in die Stille genommen hat und die er nachher freundlich mit ihnen geredet hat und ihnen dort in dieser Stille neue Aufträge gegeben hat. Der zweite Gedanke ist die Höhen Tabor, sie haben bereits erwähnt vom Berg Tabor. Und das sind heilige Orte, darf ich so sagen. Aber jetzt wollen wir nicht die Orte verehren und vergöttern, sondern die Gegenwart Gottes, die dort passiert. Denn es ist nachher auf dem Berg oben, ist nie mehr eine so eine Verklärung oder eine so eine Offenbarung passiert. Das war einmalig gewesen. Und darum laufen wir immer wieder Gefahr, dass wir durch ein Erlebnis oder durch etwas, was wir gesehen haben, nachher auf einmal den Ort überbewerten oder die Situation überbewerten oder das Werkzeug. Und immer wieder der Blick von Jesus wegkommt. Und wenn wir das sehen, dann ist beim Ganzen rein, ist Jesus bei dieser ganzen Geschichte das Zentrum gewesen. Es hat um ihn gedreht. Und auch heute Morgen der Gottesdienst, wenn der Herr Jesus nicht gegenwärtig ist, wenn er nicht bei mir und bei uns allen kann wirken kann, durch seinen Geist und durch sein Wort, dann ist das eine religiöse Betriebsamkeit, die immer etwas bringt und nichts nützt. Das ist eine Schade für die Zeit, wenn wir da zusammen hocken. Aber wenn sein Geist da ist, wenn er kann wirken kann bei mir und bei uns allen in den Herzen, dann ist die Zeit sinnvoll, dass sie gut investiert und dann können wir neu erquickt werden, heimgehen. Laodicea, das ist das Sendschreiben, das am Schluss in der Offenbarung erwähnt ist, von diesen 7 Sendschreiben. Das ist für mich sehr passend in unsere Zeit. Laodicea heisst Volksherrschaft. Dort hat das Volk überall mitbestimmt. Und heute haben wir ja in allen Gemeinden, oder fast in allen Gemeinden, ist eine gewisse Demokratie, wo alles demokratisch gewählt wird. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass das andere von Laodicea nicht auch in die Gemeinde kommt. Dass wir auf einmal sagen, ich bin reich, habe Überfluss und mir mangelt es nichts. Und dann sagt der Herr Jesus ganz ein anderes Bild. Du weisst nicht, dass du arm, bloß und blind bist. Hätte dort müssen dieser Gemeinde sagen. Und darum ist es wichtig, dass wir die Höhen Tabors nicht als etwas Negatives anschauen, sondern dass wir uns freuen, dass wir dort in der Stille seine Gegenwart pflegen. Und ich tue jedes ermutigen und mich selber auch immer wieder, wir wollen am Morgen, bevor wir den Alltag anfangen, wenn wir die Höhen Tabors aufsuchen. In unserem stillen Kämmerli einfach für uns, wenn wir still werden, das Angesicht Gottes suchen und uns von ihm erquicken. Durch sein Wort, durch seinen Geist und so weiter, dass wir dort neu gestärkt werden können. Der Jakob, als er den Bruder betrogen hat, musste er nachher fliehen. Er war 20 Jahre im Ausland gewesen, hat dort beim Laban gedient. Zuerst für 2 Frauen und nachher noch für Güter, die er mitgenommen hat. Und dann ist er zurückgegangen. Mit einem grossen Volk, mit einem grossen Heer an Viecher und so weiter. Und dann hat er Angst vor seinem Bruder. Als er vernahm, dass ihm der mit 400 Soldaten entgegenkommt, hat er seine Familie aufgeteilt. Er hat gesagt, wie sie entgegengehen müssen. Er hat dem Bruder 580 Feeinheiten entgegengeschickt als Versöhnung, also eine grosse Bauerei. Und nachher hat er in der Nacht mit dem Herr Jesus gerungen, mit dem Engel des Herrn. Und dort hat er sich an ihm festgeklammert und gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und der Herr Jesus hat ihm aufs Hüftgelenk geschlagen, dass das verrenkt war. Er hat dort in der Stille, in der Einsamkeit, hat er den neuen Namen bekommen und die neue Berufung. Und ist nachher auch mit ihm gegangen. Das war für ihn etwas von den Höhen Tabors. Und jetzt kommen wir zum Hauptgedanken ein Stück weit. Wir sahen seine Herrlichkeit, oder eben die Jünger da zuerst. Und jetzt kommen die anderen Evangelien rein. Es ist für mich interessant, da sind der Petrus, der Jakobus und der Johannes dabei gewesen. Und beschrieben in dem Sinne so, hat es keiner von denen, sondern es steht im Markus, es steht im Matthäus und es steht im Lukas beschrieben, die Geschichte. Also das sind alles Tätig gewesen, wo die von diesen Brüdern gehört haben und dann haben sie sie aufgeschrieben, Geschichte, und alles festgehalten. Und jetzt haben wir da gewisse Unterschiede in dieser Geschichte, in dem beschrieben, und mir gefällt das. Das ist einfach wieder das typisch Menschliche. Es stimmt alles, was beschrieben ist, aber der Schwerpunkt ist beim einen ein bisschen mehr dort und beim anderen ein bisschen mehr dort. Und wenn wir das miteinander vergleichen, ist es interessant. Aber was mich beeindruckt, ist der Johannes in seinem Evangelium, wo er anfängt. Er tut zuerst, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und so weiter. Und dann kommt er zum Vers 14 und sagt dort, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also dort sehen wir etwas vom Johannes, wo er sich an das Treffen erinnert, auf dem Berg Tabor, und sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Er hat dort etwas gesehen, das ist ihm geblieben, das war tief eingeprägt in seinem Inneren. Und der Petrus tut es im zweiten Brief, tut er das auch erwähnen. Vers im 2. Petrus 1, 16 bis 18. Denn wir sind nicht klug, ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von dem Hocherhabenen, Herrlichen an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und auf diese Stimme hörten wir vom Himmel her und so weiter. Wo dort Petrus etwas von dem aufzeigen, was er auf dem Berg oben von der Begegnung erlebt hat. Und jetzt kommt für mich nochmal eine menschliche Eigenschaft dazu. Was haben sie geschrieben? Dort ist ja der Mose und der Elia sind noch zum Herrn Jesus gekommen. Sie haben ihn ermutigt, sie haben ihm gesagt, was auf ihn zukommt. Aber ist uns das Detail erhalten geblieben? Was war das Problem gewesen? Die Jünger hatten einen langen Tag hinter sich gehabt, nachher 800 Höhenmeter rauf. Und dann waren sie oben gewesen, und dann hat der Herr Jesus gesagt, ich gehe beten, wir beten zusammen. Und dann ist den Jüngern passiert, was mir auch schon passiert ist. Die Augen zu und geschlafen. Im Garten Gethsemane, gerade nochmals gleich, da hat er sie zweimal geweckt und die Jünger sind wieder eingeschlafen. Ich bin der Letzte, der auf die den Stein rühren will. Das Gebet ist ein Kampf, das wissen wir alle. Das Gebet braucht Kraft. Das Gebet müssen wir ganz bewusst müssen wir sagen, jetzt bete ich und ich will dabei bleiben. Der Herr Jesus hat gebetet, hat die beiden Männer vorangegangen, sind zu ihm gekommen und am Schluss hat sich noch der Himmel geöffnet. Die Jünger sind erst verwacht wahrscheinlich, wo der Gott mit den Wolken gekommen ist und dann hat angefangen zu reden. Ich weiss nicht genau wann, aber es steht dort im Evangelium, dass sie dann aufgewacht sind, dass sie dann verwacht sind. Und darum haben sie eigentlich von dem Gespräch nichts mitbekommen, was die beiden Männer mit dem Herrn Jesus geredet haben. Und das wäre so interessant gewesen. Geht es uns nicht manchmal gleich, dass wir ganz wichtige Momente, und jetzt sage ich es böse, verschlafen. Und ganz unwichtige Momente, wo wir könnten schlafen, haben wir das Gefühl, wir müssen wach bleiben und das müssen wir jetzt miterleben. Ich will jetzt da niemandem ins Nächte treten, aber wenn die Fußballmatch sind oder irgend so etwas, dann wird die alle Nacht wird geschaut und gehört, da darf man nichts verpassen. Und auf der anderen Seite wird manchmal bei etwas ganz Zentralem, wo es um Gottes Wort geht oder um ihn geht, dann tut man lieber schlafen, man ist zu müde, um das noch mitzumachen. Ich habe von einem Soldat gelesen, es ist ja wieder überall Krieg, und das hat mich beeindruckt, von einem 30-Jährigen, ein Zeugnis in Christ. Ein kurzer, froher Gruß mag mein Leben sein, das ich euch geben kann. Und dann sagt er, ich habe seine Herrlichkeit gesehen mit dem inneren Auge. Christus ist mir wie ein Fels gewesen, wie ein Bruder. Und gerade in den schweren Stunden war er mir nie so nahe wie eben jetzt, dass mir keine Welt und kein Tod seine Erschütterung sein konnte. Wenn ich von euch scheiden muss, wenn ich mich nicht mehr heimkehren darf, dann weiß ich, dass das eine so gewiss ist. Ich darf in die Heimat, ich darf zu meinem Heiland. Mein Leben klingt nur in diesem Ton aus und es heißt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es hat mich beeindruckt, so ein Wort von einem 30-Jährigen, der nicht mehr heimgekehrt ist. Das waren seine letzten Worte, die nachher den Angehörigen überliefert worden sind. Und ich habe mich gefragt, haben wir unseren Halt auch so grundlegend, so fest? Haben wir auch etwas von seiner Herrlichkeit dürfen sehen? Wenn wir in sein Wort schauen und der Geist Gottes uns öffnen kann, sehen wir auf jeder Seite der Bibel sehen wir etwas von seiner Herrlichkeit. Gott tut sich am Anfang bei der Bibel nicht vorstellen. Er steht dort einfach am Anfang, schuf Gott Himmel und Erde. Aber wer er ist, stellt er sich nicht vor. Aber wenn wir die Bibel durchlesen, sehen wir immer mehr Eigenschaften von ihm, immer mehr Attribute Gottes, wo wir ihn immer besser kennenlernen. Und ich denke, das ist auch das Ziel Gottes mit unserem Leben. Er will uns immer wieder etwas von seiner Herrlichkeit zeigen. Dass wenn Sachen, wie sie jetzt hier bei den Jüngern sind, aus jenseits die Begegnung kommen, der Mose und der Elia. Der Mose ist 1500 vor Christus, der Elia 870 vor Christus. Also das sind nicht Zeitgenossen von Jesus, das sind weit vorangegangene und jetzt sind sie zu Jesus gekommen. Der Mose als Überbringer vom Gesetz, der Elia, der grosse Prophet, der aber das Volk wieder zum Gesetz hat zurückführen wollte, weil sie gottlos sind worden. Und jetzt sind sie beim Herr Jesus gewesen, der Herr Jesus, der das Ganze erfüllt und in dem Sinn abgelöst hat. Ist für mich eine eindrückliche Begegnung. Und die drei Jünger haben dort das grosse Vorrecht gehabt, in diesen Momenten dabei zu sein. Vielleicht noch der Moment vom Schlafen, der ist im Lukas sehr eindrücklich geschrieben. Zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang. Wir werden nachher auf den Gedanken noch kommen, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Also der Petrus hat von Endzeitrede vom Herrn Jesus, von seinem Gehen und Abscheiden nicht viel verstanden. Und darum muss ich annehmen, dass er von dem Gespräch auch wieder nichts mitbekommen hat. Er hat ein Bedürfnis und ich kann euch sagen, ich habe das schon manchmal gehabt. Es gibt doch Momente auf dieser Erde, wo es so schön, wo es uns so wohl ist, so gut gefällt, dass wir sagen, das müsste bleiben. So wollen wir es gerade beibehalten, bis ans Ziel. Und dann wollen wir uns am liebsten drei Hütten bauen, dass wir einfach in diesen Hütten uns niederlassen können und jetzt noch das Leben geniessen. Das ist aber nicht das, was Jesus bestimmt hat. Und darum ist er da gar nicht drauf eingegangen. Nachher, wo der Petrus und seine zwei Freunde herumgeschaut haben, was haben sie gesehen? Niemand als Jesus allein. Ist der Herr Jesus, wenn er uns Begegnungen geben will, wenn er uns etwas von seiner Herrlichkeit zeigt und zeigt, ist nicht immer das Ziel. Jesus und Jesus allein. Es geht um ihn. Dass wir ihn immer schöner sehen, ihn immer herrlicher erkennen, ihn immer mehr lieber überkommen und so weiter. Es geht immer um Jesus. Vom ersten Blatt der Bibel bis zum letzten geht es um den Herr Jesus, seine vorbereitende Erlösung, seine ausgeführte Erlösung und seine verbreitende Erlösung. Und dann steht da eben vom Ausgang, hat es mit ihm geredet. Ausgang, Exodus, ist das Gleichwort im Urtext. Und von dem her gesehen wissen wir, der Exodus aus Ägypten, das zweite Buch Mose, der Auszug raus mit grosser Macht und Herrlichkeit. Und jetzt redet es hier vom Herrn Jesus mit ihm, auch von seinem Ausgang. Und auch das ist in grosser Macht und Herrlichkeit. Er hat das Kreuz müssen, für uns zu erlösen. Und heute darf er eine riesige Gemeinde sein Eigen haben, sein Eigen Wissen. Alles Nachfolger, die ihm nachgefolgt sind, die in dem Sinn mit in den Auszug gekommen sind. Der letzte Gedanke, den ich noch sagen will, ist da, wo der Vater nachher zu den Jüngern sagt, er ist begegnet in dieser Wolke. Und das war für die Jünger wieder ein bekanntes Bild gewesen. Sie haben aus der Geschichte, aus der jüdischen Geschichte aus, haben sie gewusst, dass Gott immer wieder in einer Wolke an seinem Volk begegnet ist. Und jetzt kommt wieder die Wolke und er redet raus. Sie sind zwar auf ihr Angesicht gefallen, der Herr Jesus hat sie müssen berühren, wieder aufrichten. Und dann hat der Vater zu ihnen gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, das Zeugnis für ihn, für den Sohn, also die Beglaubigung. Und nachher kommt die klare, die tiefe, die wichtige Aussage, auf ihn sollt ihr hören. Und wenn ihr nichts anderes mitnehmt, wie das den Morgen, dann denke ich, lohnt es sich. Wenn wir auf die Stimme Gottes, auf den Herr Jesus hören, dann sind wir gut beraten. In all den Wirren von der Zeit, wo wir drin sind, in der ganzen Entwicklung, wo wir drin sind, wo manches nicht mehr sauber läuft, nicht rund läuft, und da immer wieder einfach auf seine Stimme hören. Ins Wort schauen und auf ihn sollt ihr hören. Und nicht all das, was drumherum geboten wird und gemacht wird. Das lenkt ab. Aber wenn wir auf ihn hören, sind wir aufs Ziel ausgerichtet. Und das wollen wir sein auf die ewige Herrlichkeit. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, gerade für den Abschnitt, wo wir die Jünger ein bisschen begleiten durften, die mit dir unterwegs waren. Und du einen Moment die Herrlichkeit, den Glanz angenommen hast, wo dein Angesicht geworden ist wie die Sonne, wo sie fast nicht können heranschauen konnten. Herr Jesus, du hast drei Jünger erlaubt, die Ermutigung zu bekommen und hast sie uns weitergegeben in deinem Wort. Danke, dass wir aber auch in deinem Wort immer wieder erquickt werden, ermutigt werden und immer wieder auch etwas von deiner Herrlichkeit dürfen sehen. Du willst es uns immer mehr öffnen, du willst es tiefer einführen. Herr Jesus, schenk du mir und uns allen Gnade, dass wir uns immer wieder auch von dir in die Stille führen. Nicht, dass uns der Alltagslärm und der Betrieb auffrisst und hinnimmt, sondern dass wir uns die Zeiten im Alltag immer wieder rausnehmen, wo wir Gemeinschaft mit dir und mit dem Vater pflegen. Dass wir vor dein Angesicht kommen, dass wir auf deine Stimme hören und dass wir auf dein Wort eingehen. Segne du jedes, auch auf den Nachmittag und im Verlauf dieser neuen Woche. Amen.